Das ist mir eine große Freude und eine Ehre, und das sage ich wirklich aus tiefstem Herzen, hier heute bei euch sein zu dürfen. Und ich habe mich sehr gefreut, als Dennis mich eingeladen hat. Und wir haben auch öfters versucht, dass es klappt, weil Wochenende auch immer sehr voll bei uns sind. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass ich heute hier sein darf. Und freue mich auch darauf, was Gott für uns vorbereitet hat. Denn ich bin tiefst davon überzeugt, dass jedes Mal, wenn wir zusammenkommen, egal wo es ist, als Christen, um Gottesdienst zu feiern, dass wir nicht nur zusammenkommen, um ein paar Lieder zu singen oder um eine Predigt zu hören, die sich vielleicht schön anhört, sondern ich glaube zutiefst, dass Gott uns ermutigen möchte, dass er uns begegnen möchte. Und das ist meine Hoffnung heute Abend, dass wir diesen Ort wieder verlassen, ermutigt und gestärkt, vielleicht auch ein bisschen herausgefordert, tiefer Christus ähnlich zu werden und ihn besser kennenzulernen. Ich möchte heute einen Gedanken mit euch teilen, nur einen, der mir immer wieder im letzten Jahr, den Gott mir immer wieder im letzten Jahr aufs Herz gelegt hat. Und das war der eine Gedanke, wo ich Gott immer wieder sprechen hören habe. Und er zu mir sagte: Eric, hast du schon vergessen? Eric, hast du schon vergessen? Wie Dennis angedeutet hat und mich auch jemand angesprochen hat, Eric, der Name hört sich ein bisschen amerikanisch an. Ich bin tatsächlich hier in Deutschland aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, an der Nordsee in Cuxhaven geboren, Bremerhaven, Bremen aufgewachsen. Und habe die ersten 12 Jahre meines Lebens hier in Deutschland verbracht. Meine Mutter kommt ursprünglich aus den USA, hat auch die meiste Zeit ihres Lebens hier in Deutschland verbracht. Aber mit 12, als ich 12 war, ist meine Mutter zu mir gekommen und hat gesagt: Eric, ich habe es tief auf dem Herzen, wieder in die USA zu ziehen. Und dann haben wir unsere Koffer gepackt, wir haben alles verkauft hier in Deutschland und wir sind nach Oklahoma gezogen, wo ich die nächsten 15 Jahre meines Lebens verbracht habe. Tatsächlich auch dort, wo ich die Kirche des Nazareners kennenlernen durfte. Ich habe in der Highschool Golf gespielt, was hier in Deutschland ja nicht allzu bekannter Sport ist oder wenigstens nicht unter den normalen Menschen, eher die ein bisschen mehr Geld haben. Und drüben ist es ein bisschen mehr verbreitet. Und es war meine Chance in den USA, wo die Uni auch sehr, sehr teuer ist, meine Chance, dort ein Stipendium zu bekommen. Und tatsächlich hat mich ein Golfcoach angerufen von einer Nazarener Universität, nämlich Southern Nazarene University in Oklahoma City, und hat mir ein Scholarship angeboten. Und zu der Zeit habe ich noch nie von den Nazarenern gehört. Meine ganze Familie hat nie davon gehört. Meine Mutter ursprünglich kommt nicht aus der Kirche. Ich bin nicht christlich aufgewachsen. Habe erst später in den USA, meine Mutter und ich beide, in einer kleinen Kirche haben wir Christus kennengelernt, wurden beide getauft. Meine Mutter davor zutiefst atheistisch, sehr gegen Gott, ein großes Wunder. Und ich habe nie wissen können, was für einen Unterschied diese Universität in meinem Leben gemacht hat. Ich habe dann ein paar Jahre später auf einer Konferenz, General Assembly, vielleicht kennen die eine oder andere das von euch, große Nazarener-Konferenz alle 4 Jahre in den USA, habe ich einen Tisch gesehen mit einer deutschen Flagge. Und ich habe mich gewundert, was macht die Kirche des Nazareners in Deutschland? Und dort habe ich eine ältere Dame, Frau Geschwandner, damals kennengelernt. Und sie hat mich sofort zusammengebracht mit dem Chris Zimmermann. Ich habe eine Stunde mit dem Herr Zimmermann Kaffee getrunken und war so inspiriert, dass ich 3 Wochen später nach Deutschland geflogen bin, um 3 Tage mit seiner Familie zu verbringen. Daraufhin bin ich zurückgeflogen und habe unserer Uni gesagt, die jeden Sommer Studenten in die Welt schickt, habe ich gesagt, wir müssen nach Deutschland. Und somit habe ich 4 Jahre lang Studenten nach Frankfurt geführt, um dort 2 Wochen zu unterstützen. Als ich dann mit der Uni fertig war, musste ich natürlich arbeiten. Mein großer Traum damals war es, nicht Pastor zu werden. Wie es oft so ist, ändern sich Dinge, wenn man Gott folgt und auf ihn hört. Ich wollte zum FBI, das war mein großer Traum. Ich habe damals Finanzen studiert, Investments, und bin in die Ölbranche gegangen. Für 2 Jahre musste ich arbeiten, um mich bei dem FBI zu bewerben. Und im ersten Jahr habe ich schon überhaupt gar keine Lust mehr gehabt. Ich habe so viel Geld verdient im ersten Jahr. Und trotzdem habe ich in einem kleinen Cubicle, nennen wir das, im Schreibtisch gesessen. Und ich war so frustriert. Ich wusste, dass es nicht der Ort ist, wo Gott mich haben möchte. Und da ruft mich die Universität an und sagt: Erik, die Erwachsenenleiter unseres Trips nach Deutschland mussten zurücktreten. Könntest du dir vorstellen, noch einmal den Einsatz nach Deutschland zu leiten? Und die haben alles bezahlt. Da habe ich gesagt, natürlich, 2 Wochen Urlaub, kein Problem. Und es war dann in dem Moment, in den 2 Wochen, wo Gott mich quasi ergriffen hat, zu mir gesprochen hat, gesagt: Erik, hier möchte ich dich gebrauchen. Hier in Deutschland, um meine Kirche voranzubringen und um Christus weiter zu geben. Ich weiß nicht, wo du dich vielleicht gerade in deinem Leben befindest. Vielleicht steht der eine oder andere gerade vor einer Herausforderung, vielleicht einer kleineren oder einer größeren. Und du fragst dich, wie soll ich diese Herausforderung überwinden? Oder vielleicht spürst du, dass in letzter Zeit Gott vielleicht zu dir spricht und sagt: Ich möchte tiefer mit dir unterwegs sein. Ich möchte dich besser kennenlernen und möchte dich einladen, mich besser kennenzulernen. Vielleicht lädt Gott dich ein, einen neuen Schritt zu gehen. Vielleicht lädt Gott dich ein, etwas zu tun, was dir vielleicht ein bisschen Angst macht oder dich ein bisschen herausfordert. Und vielleicht sind da auch noch ganz andere Sachen. Vielleicht gibt es Herausforderungen in deinem Leben, in deiner Familie. Und du weißt einfach nicht, wie Dennis schon erwähnt hat, Probleme, die so weit sich fühlen, so weit reichen wie der Himmel. Und du hast keine Ahnung, wie soll ich damit umgehen. Es gibt immer wieder Zeiten in meinem Leben, wo ich mich da auch befinde, in der einen oder anderen Situation. Ich fühle mich oft herausgefordert von Gott, den nächsten Schritt zu gehen. Nicht nur zu tun, nicht nur aktiv zu sein, sondern ihn besser kennenzulernen. Und manchmal fordert er mich auch heraus, vielleicht meinen Nachbar einzuladen oder mit meinem Nachbarn über ihn zu sprechen. Und oft kommen dann diese Gedanken hoch, die ihr vielleicht kennt. Gedanken wie: Was ist, wenn ich es tue, aber ich versage? Was ist, wenn ich mich drauf einlasse, aber es funktioniert nicht? Was ist, wenn ich zu jung bin? Oder vielleicht manche von uns: Was ist, wenn ich Mose, hat bestimmt gedacht, ich bin noch viel zu alt für manches, was du mich fragst zu tun. Oder vielleicht denke ich manchmal: Was ist, wenn ich die Kraft dafür nicht habe? Was ist, wenn ich die Geduld dafür nicht habe? Was ist, wenn ich die Ressourcen dafür nicht habe? Und so kommen die Fragen dann hoch, die man sich stellt: Was ist, wenn dies oder das nicht passiert oder funktioniert? Es sind genau diese Zeiten, wo ich Gottes Stimme höre und er sagt: Erik, hast du schon vergessen? Hast du schon vergessen? Es gibt eine wundervolle Geschichte in Josua, Kapitel 4, die ich mit euch teilen möchte. Josua, Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Die Israeliten, das Volk Gottes, hat gerade vor dieser Stelle ein unglaubliches Wunder erlebt. Ihr kennt bestimmt diese Geschichte, vielleicht habt ihr sie schon mal gehört, von dem Volk Israel, wo sie durch den Jordan geführt wurden. Sie haben 40 Jahre in der Wüste, in der Wildnis verbracht, sind in Kreisen gegangen, wussten nicht, wann hört es endlich auf, kamen dann an den Fluss an, haben das verheißene Land in der Ferne gesehen. Und zuerst wurde ihnen gesagt, sie sollen erstmal 3 Tage zelten und warten, bis überhaupt die Zeit ist, durch den Fluss zu gehen. Und dann kam der Tag, wo Josua das Volk über den Fluss oder durch den Fluss durchführte. Und es war ein Riesenwunder, es war unglaublich. Wenn du schon mal beim Jordan warst, ich war vor ein paar Monaten da und es ist ein breiter, großer Fluss. Und damals haben sie dieses Riesenwunder erlebt. Und dies passierte direkt vor Josua Kapitel 4, Vers 1 bis 8. Und ich würde gerne diesen Text vorlesen, wenn ihr mitlesen möchtet in eurer Bibel, dann dürft ihr das gerne tun. Josua Kapitel 4, 1, Vers 8.
als das ganze Volk durch den Jordan gezogen war, sprach der Herr zu Josua: Wählt nun 12 Männer aus dem Volk aus, von jenem Stamme einen. Befehlt ihnen, 12 große Steine aus dem Jordan zu holen, genau an der Stelle, wo die Priester stehen. Sie sollen die Steine zu dem Ort bringen, an dem ihr heute übernachten werdet. Josua rief die 12 Männer und wies sie an: Geht zurück in den Jordan bis an die Stelle, wo die Priester mit der Bundeslade des Herrn eures Gottes stehen. Jeder von euch soll sich dort einen großen Stein auf die Schulter laden, damit wir 12 Steine haben, für jeden Stamm Israels einen. Aus ihnen soll ein Denkmal gebaut werden. Wenn euch eure Kinder später einmal fragen, was diese Steine bedeuten, dann erklärt ihnen: Als man die Bundeslade durch den Jordan trug, staute sich sein Wasser und wir konnten trockenen Fußes hinüberziehen. Daran soll dieses Denkmal die Israeliten zu allen Zeiten erinnern. Die 12 Männer taten, was Josua ihnen befohlen hatte, und sie hoben die 12 Steine aus dem Flussbett für jeden Stamm Israels einen und trugen sie bis an den Ort, wo sie übernachten sollten. So, da steckt eine ganze Menge in diesem kurzen Text drin, aber ich möchte einen Gedanken aus diesem Text für uns heute herausholen. Also Gottes Volk hat gerade ein Riesenwunder erlebt. Sie kommen auf der anderen Seite des Flusses hinaus und der erste Gedanke, der mir kommt, wo ich drüber nachdenke, ist: Ich weiß nicht, ob ihr schon mal irgendwo wart, vielleicht als ich ein kleiner Junge war. Ich erinnere mich an die großen Freizeitparks, Heidepark Soltau. Man wartet ewig, um reinzukommen. Und wenn man reinkommt, dann wartet man nicht, aber man rennt direkt los zum ersten Karussell, zur ersten Achterbahn. Und ich stelle mir hier vor, das Volk Israel hat 40 Jahre in der Wildnis verbracht. Auf einmal laufen sie durch den Fluss. Und ich glaube, ich wäre sofort losgerannt. Aber sie sollen erst mal warten. Und dann sagt Josua einigen Männern sogar, und das stelle ich mir auch, manchmal lesen wir die Bibel und manchmal liest man da so drüber, aber wenn man mal ein bisschen überlegt, ich denke, wir sind gerade durch den Fluss gegangen, warum würde ich jetzt wieder zurück in den Fluss gehen? Und Josua befiehlt einigen Männern, zurück in den Fluss zu gehen, um ein paar Steine zu holen, um ein Denkmal zu bauen. Und da kommt schon die Frage, die ich mir sofort stelle, ist: Warum? Warum in aller Welt sollen wir zurück in den Fluss gehen? Sollen wir ein paar Steine aufsammeln? Und sollen wir ein Denkmal bauen, das uns eines Tages daran erinnert, was heute hier passiert ist? Warum scheint es Gott so unglaublich wichtig? Ich gehe jetzt schon direkt zur Antwort, warum ich glaube, dass Gott so wichtig war. Ich glaube, es war Gott so wichtig, weil wir dazu neigen, zu vergessen, was Gott für uns in der Vergangenheit getan hat. Wir als Menschen, wir neigen dazu, zu vergessen, was Gott in der Vergangenheit schon getan hat und was wir schon alles mit ihm in der Vergangenheit erlebt haben. Was uns oft daran hindert, in der Zukunft zu vertrauen, dass er das, was er in der Vergangenheit getan hat, auch wieder tun kann. Als Menschen neigen wir immer wieder zu vergessen. Und wenn wir uns weitere Geschichten im Alten Testament anschauen, dann finden wir ein Volk, das immer wieder vergisst. Sie haben immer wieder vergessen, was Gott für sie getan hat. Wenn wir die Wunder lesen von Mose und von Josua und noch viele andere, sie haben immer wieder vergessen. Und zum Beispiel Propheten mussten sie immer wieder darauf hinweisen, was Gott für sie getan hat, damit sie ihren Blick wieder auf ihn richten. Damit sie ihm wieder ihren Gott neu vertrauen. Und somit Gott, glaube ich, dass Gott wusste, dass sie damals nicht nur irgendein Denkmal, aber etwas Sichtbares, ein sichtbares Denkmal brauchten, auf das sie später zurückschauen können und, wie wir gelesen haben, sie sogar ihre Kinder daran erinnern sollten. An das, was Gott getan hat, damit sie in der Zukunft auch wieder vertrauen würden, dass Gott es wieder tun kann und tun möchte. Ich habe euch vorhin in ganz kurzer Form die Geschichte erzählt, wie ich nach Deutschland gekommen bin, um hier mit der Kirche des Nazareners bzw. Kirche in Aktion zu arbeiten. Ich könnte Stunden erzählen, was alles passiert ist und passieren musste, dass das überhaupt möglich war. Und ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die hiermit ganz stark zu tun hat. Und zwar war das ein langes Ring. Ich habe Jahre im Hinterkopf gehabt, dass Gott mich doch wohl in Deutschland haben möchte. Und ich habe immer gesagt, jedes Jahr, als ich auch nach Frankfurt kam und Chris und sein Bruder Philipp Zimmermann gesagt haben, komm doch und arbeite mit uns. Ich habe immer gesagt, auf gar keinen Fall. Ich ziehe nie wieder nach Deutschland. Und ich sage euch, es hat nichts mit Deutschland zu tun. Ich glaube, dass als ich 12 war, ich konnte damals kein Englisch, ich kannte die Kultur in Amerika nicht, auch wenn man denkt, die ist ähnlich, es gibt viele Unterschiede. Als ich mit 12 rübergezogen bin und alles neu lernen musste, habe ich mir über die Jahre, als ich älter wurde, auch gedacht, ich habe in Amerika mein Leben, ich bin gesegnet, warum würde ich das aufgeben, um neu in Deutschland anfangen zu müssen? Und deswegen habe ich mich immer zurückgehalten, ich wollte es nicht. Und trotzdem habe ich mich immer gefragt, ich habe Gott eine Frage gestellt. Ich habe gesagt, Gott, ich brauche kein dies oder das. Ich möchte einfach nur, dass du mir sagst, wo kannst du mich für dein Reich am besten gebrauchen? Mit dem, wie du mich geschaffen hast, mit dem, wie du mich kreiert hast. Wo kannst du mich am besten gebrauchen? Und es kam im ersten Jahr, als ich bei dieser Ölfirma gearbeitet habe, und ich diesen Anruf bekommen hatte, wieder nach Deutschland noch ein fünftes Mal zu gehen, dass die Antwort kam. Und ich dachte, warum hier? Aber die Antwort kam, es ist hier. Hier im Rhein-Main-Gebiet, wo ich dich für mein Reich am besten gebrauchen kann. Und er mich eingeladen hat, Ja zu sagen. Ich bin dann zurückgegangen in die USA. Vor einige Wochen habe ich mit mir gerungen. Ich habe es niemandem erzählt. Weil ich wusste, wenn ich jemanden frage, dann will ich hören, warum ich bleiben soll und nicht gehen soll. Und somit habe ich es niemandem erzählt. Ich habe mit mir selber gerungen und nach 6 Wochen war mir klar, ich muss gehen. Ich will gehen. Ich will gehorsam sein. Und somit bin ich zu meinem Chef gegangen. Ich habe gekündigt. Ich hatte schon einen Flug nach Deutschland gebucht gehabt. Ich habe alles verkauft. Nur kurz davor hatte ich mir einen Gefallen getan und habe mir ein Auto gekauft. Brandneu. Und ich schuldete noch ca. $10.000 an diesem Auto. Und ich wusste, um nach Deutschland zu ziehen, muss ich dieses Auto irgendwie loswerden. Und ich hatte keine $10.000, die ich einfach so mal zahlen konnte. Und ich hatte, nachdem ich gekündigt hatte, noch 4 Wochen, um dieses Auto loszuwerden, um nach Deutschland zu ziehen. Und ich habe Gott gesagt, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Eines Tages, eines Abends eher, saß ich auf der Couch. Und ich habe auf Facebook eine private Nachricht bekommen. Von jemandem, den ich überhaupt nicht kenne. Und diese Person fing eine lange Nachricht an. Hey Eric, wir kennen uns nicht, aber ich habe dir auf Facebook die letzten Jahre, bin ich dir nachgefolgt. Und da dachte ich schon, oh, das ist ja komisch. Wenn dir ein Fremder schreibt und sagt, ich habe so beobachtet, was du in den letzten paar Jahren machst, dann ist es immer, da würde ich sagen, schau erstmal, wer das ist oder vertraue dem nicht. Tatsächlich hat ich habe immer wieder mal was gepostet von Predigten oder so und er war inspiriert von den Texten, von den Bibelstellen und so. Und er hat gesagt, ich habe gehört, du willst nach Deutschland ziehen und ich möchte dich unterstützen. Wie kann ich dir helfen? Und ich habe gesagt, naja, wenn du schon fragst, dann sage ich dir ganz klar, was ich brauche. Und ich habe ihm geschrieben, ich habe gesagt, ich brauche dies und dies, aber das Wichtigste ist, ich muss mein Auto loswerden. Und ich habe noch ca. $10.000, das ich zahlen muss. Die einzige Antwort, die kam, war, okay, lass mich ein paar Anrufe machen, ich melde mich wieder.
habe ich gesagt, okay, ich habe es erstmal beiseite geschoben, habe gedacht, von dem höre ich sowieso nie wieder. In ein paar Tagen habe ich einen Anruf bekommen von dem Autohändler, wo ich das Auto gekauft habe. Und er hat gesagt, Eric, kannst du dich morgen früh um 8 Uhr treffen? Ich habe gesagt, wo, warum? Er hat gesagt, ich möchte das Auto gerne abholen. Ich habe gesagt, warte mal, du möchtest mein Auto abholen, das ist doch mein Auto, was möchtest du mit meinem Auto? Und er hat gesagt, mach dir keine Sorgen. Gott sei Dank, ich war sehr gut befreundet mit dem Besitzer des Autohändlers, seinem Sohn. Deswegen, ich wusste, wenn da irgendwas schief geht, ich kann da hinterhergehen. Er hat gesagt, mach dir keine Sorgen, Erik, für alles ist gesorgt. Treff mich um 8 Uhr, bring die Schlüssel und ich sag dir, was du wissen musst. Ich habe gesagt, okay. Am nächsten Morgen, 8 Uhr, trifft mich der junge Mann, der mir damals auch das Auto mitverkauft hat. Und hat nach den Schlüsseln gefragt. Und ich habe gesagt, was ist denn jetzt hier los? Kannst du mir erklären? Was passiert hier? Und er hat gesagt, Erik, ich kann dir nicht viel erzählen. Was ich dir erzählen kann, ist, dass du dieses Auto und das Darlehen von $10.000 nie wieder sehen wirst. Und ich habe ihm an dem Morgen die Autoschlüssel in die Hand gedrückt. Ich habe das Auto und die $10.000, die ich schuldete, nie wieder gesehen. Und ein paar Wochen später bin ich in den Flieger gestiegen und bin hier in Deutschland angekommen. Hab direkt in Darmstadt anfangen dürfen, wo ich auch gar nicht geplant hatte, als Pastor zu arbeiten. Direkt als ich landete, sagte Chris zu mir, ich weiß, wir haben über ein paar andere Dinge geredet, aber ich habe das Gefühl, da steckt ein Pastor in dir. Könntest du dir vorstellen, das mal auszuprobieren? Und nach einigen Monaten habe ich mich in die Stadt verliebt, in die Leute, die Gott uns da anvertraut hat. Und mittlerweile bin ich jetzt im 5. Jahr in Darmstadt unterwegs und darf dort mit einer Gruppe von jungen Menschen schauen, wie wir Christus ähnlicher werden können und wie wir seine Liebe hinein in unsere Stadt spiegeln können. Wir sind in Darmstadt. Eins, was Kirchenaktion ausmacht, ist, dass wir kein Gebäude haben, dass wir in öffentlichen Orten sind. Und in Darmstadt besonders, wir uns einfach gesagt haben, wir wollen dorthin gehen, wo Menschen sich schon ganz natürlich versammeln. Wir treffen uns alle 2 Wochen in der ältesten Kneipe in Darmstadt zum Gottesdienst, sonntagabends, und die anderen 2 Wochen in einem Theater im Tipp nennt sich das. Und das ist wie so eine alte Katakombe unterm Boden, gehen gerade die Apostelgeschichte gemeinsam durch. Und da kommen ungefähr 70, 80 Leute im Schnitt. Und außerdem treffen wir uns in der Woche in Gruppen, die wir Communities on Mission nennen, wo wir alle 2 Wochen die Bibel studieren und alle 2 Wochen jede Gruppe einen ganz spezifischen Ort hat in der Stadt, wo sie dienen. Wo wir davon träumen, wie ein Stück Himmel auf Erden einbricht. Ich habe mich heute mit einem Freund getroffen, Mohammed aus dem Iran, der einer meiner Gruppen angehört. Dienstagabends treffe ich mich mit einer Gruppe von Flüchtlingen, Freunden, die aus dem Iran, aus Afghanistan, aus Syrien kommen. 90% von denen sind keine Christen, aber sind interessiert. Und wir treffen uns alle 2 Wochen, um die Bibel gemeinsam zu lesen und alle 2 Wochen, um einen Spieleabend zu haben, wo wir mehr von unseren Freunden, die geflüchtet sind, einladen können. Und ich hätte niemals gedacht, in meinem ganzen Leben, erstens, dass Gott mich beruft, Pastor zu werden, und zweitens, dass ich nur einen kleinen Teil, eine kleine Rolle spielen darf. Einmal als Kirche des Nazareners in Deutschland, wovon wir alle ein Teil sind, und ich auch ein Teil der Kirche sein darf, hier in Deutschland, um Menschen Christus näher zu bringen. Und ich bin Gott so dankbar, dass er mich damals herausgefordert hat, den Schritt zu wagen. Vielleicht sitzt der eine oder andere heute Abend hier und muss sich vielleicht daran erinnern oder muss erinnert werden daran, was Gott in der Vergangenheit für dich getan hat. Was du vielleicht mit Gott in der Vergangenheit erlebt hast.
Vielleicht ihr als Gemeinde. Und da möchte ich euch einladen, zu reflektieren und darüber nachzudenken, was Großartiges Gott schon in und durch euch hier in diesem Ort getan hat. Denn ich glaube, dass Gott noch viel, viel mehr mit euch vorhat. Persönlich mit dir und mit euch als Gemeinde. Und um zu vertrauen, um vertrauen zu können, um wirklich zu glauben, wenn ich den Schritt gehe, taucht Gott wirklich auf. Hilft es, sich daran zu erinnern, wie Gott in der Vergangenheit aufgetaucht ist. Und wenn ich Gottes Stimme höre und er sagt, Eric, hast du schon vergessen? Dann ist oft diese Geschichte, die ich gerade erzählt habe, einer der Momente, an die Gott mich erinnert, dass wenn wir bereit sind, einen neuen Schritt mit ihm zu gehen, wenn wir bereit sind, mit ihm unterwegs zu sein, wenn wir bereit sind, auch manche Dinge zu tun, die uns vielleicht Angst machen, herausfordern, von denen wir uns vielleicht abschrecken lassen oder wo wir vielleicht nicht wissen, wie wird das aussehen oder wie wird das funktionieren. Gottes Versprechen ist, dass er treu ist und immer, wenn wir Schritte gehen, auch auftauchen wird. Und letztendlich können wir uns alle an eines erinnern. Nämlich das, wo Gott durch Christus aufgetaucht ist. Für uns alle. Das größte Wunder vielleicht, was die Welt je erlebt hat. Ein Versprechen, wo er sagt, ich bin hinein in die Zerbrochenheit dieser Welt durch Christus gekommen. Um euch zu zeigen, dass ich auftauche. Dass ich auftauchen möchte. Und dass ich auch immer wieder auftauchen werde. Was waren Jesu letzte Worte? Einer seiner letzten Sätze, die er seinen Jüngern gesagt hat. Er hat gesagt, ich werde immer und ewig bei euch sein. Bis ans Ende der Zeit. So meine Frage an dich, wo ist vielleicht ein Bereich in deinem Leben, wo du ihm ganz neu vertrauen musst? Wo er dich einlädt, vielleicht einen neuen Schritt zu gehen. Egal wie jung, wie alt, wie viel Kraft, wie viel Ressourcen, wo möchte Gott dich vielleicht herausfordern? Wo möchte Gott euch als Gemeinde vielleicht herausfordern, einen neuen Schritt zu gehen? Christus für eure Nachbarschaft zu sein. Er hat schon vieles Großartiges durch euch getan und ich bin davon überzeugt, dass das, was er noch tun möchte, viel, viel größer ist. Und das ist die Einladung an euch. Ganz persönlich und als Gemeinde. Der letzte Satz, und wenn das ist, was das Einzige ist, an das du dich erinnerst. Erinnere dich an, was Gott in der Vergangenheit getan hat und handle im Vertrauen, dass er es wieder tun kann. Erinnere dich daran, was Gott in der Vergangenheit getan hat und handle im Vertrauen, dass er es wieder tun kann. Lass mich für uns ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, wir danken dir für all das, was du in der Vergangenheit für uns getan hast. Herr, du bist schon immer Menschen begegnet. Du bist schon immer Menschen persönlich begegnet, sei es Mose, sei es Abraham, sei es Paulus, den du auf dem Weg nach Damaskus begegnet bist, dessen Leben du komplett transformiert hast, von jemandem, der dich verfolgt hat, zu jemandem, der dich groß gemacht hat und deinen Namen gepredigt hat. Und Herr, nur du weißt, was für Geschichten in diesem Raum sitzen. Von den Dingen, die du getan hast. Und vielleicht sitzt auch der eine oder andere hier heute, der vielleicht sagt, ich habe das noch nie erlebt. Aber ich möchte es erleben. Und da ist dein Versprechen, dass wenn wir dich einladen, wenn wir dich suchen, dass unsere Suche nach dir nie vergebens ist. dass wir uns nach, wenn wir uns nach dir ausstrecken, dass du treu bist und uns begegnen möchtest. Herr, wir danken dir, dass du immer bei uns bist. Und wir danken dir, dass du uns und dass du deine Gemeinde immer wieder herausforderst, neue Schritte zu gehen, neue Schritte zu wagen im Glauben. Du hast gesagt, wir werden größere Dinge tun als du. Und was du sagst, das meinst du, Herr. Ich danke dir, dass wir über unsere Gemeinden hinaus eine Gemeinde sind, ein Leib. Ich bitte dich, dass du uns als ein Leib stärkst und dass wir gemeinsam als Kirche, als Gemeinde mit dir unterwegs, hier in Deutschland, in einer Zeit, wo Menschen nichts von dir mit dir zu tun haben möchten, durch radikale Liebe Menschen wieder für dich begeistern können. Segne du uns, leite du uns, führe du uns, stärke du uns und ermutige uns durch deinen Geist. Und ich möchte einen Segen sprechen zum Schluss über euch. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über euch und gebe euch Frieden. Seid mutig und seid stark. Habt keine Angst. Und lasst euch nicht von keinem einschüchtern. Der Herr, euer Gott, geht mit euch. Er hält immer zu euch. Und er lässt euch nie im Stich. Amen.